Heute in CT Uplink drei spannende Themen: wie man den Raspberry Pi ohne einen Raspberry Pi nutzen kann, wie man Mobilgeräte aus der Ferne administriert und was es für neueste Sicherheitsprobleme bei Android-Smartphones von Samsung gibt.
CT Uplink.
Herzlich willkommen in der CT-Redaktion mal wieder. Wir werden heute über die CT07 sprechen. Mein Name ist Hannes Schirulla. Ich werde da nicht alleine drüber sprechen, sondern habe ein paar Kollegen hier, nämlich
Fabian Tscherschel, Heise Security,
Reiko Kaps, Netzwerkressort
und Daniel Bachfeld, CT Hex.
Dann bleiben wir auch gleich mal bei dir, Daniel. Du hast etwas mit dem Raspberry Pi gemacht und gleichzeitig hast du nicht mit dem Raspberry Pi gemacht. Was hast du, worüber hast du geschrieben in der CT?
Also wir haben den Leuten letztlich einen Emulator auf die Heft-DVD gepackt, mit der sie quasi kostenlos erstmal probieren können, ob der Emulator oder ob der Raspberry Pi überhaupt für sie was ist. Das ist ja ein Linux-System in der Regel und viele Anwender, Linux-Anwender haben ja erstmal so ein kleines Problem mit dem Umstieg. Da ist viel mit Befehlen einzugeben, die Oberfläche sieht ein bisschen anders aus. Sie hat aber eben auch schöne Vorteile. Und dieses Paket, was wir auf der DVD haben, da muss man nicht groß installieren. Man nimmt dieses Archiv, packt es einfach aus und klickt eine Datei und schon öffnet sich der Emulator. Und dann kann man in diesem Emulator eben verschiedene Dinge machen. Eben zum Beispiel die grafische Oberfläche starten und ein bisschen surfen. Oder man kann eben auch gleich vorbereitet schon mit Python programmieren. Das ist ja so eine relativ einfach erlernbare Programmiersprache. Oder Scratch, das ist sogar für Sechsjährige geeignet, um damit rumzuspielen und erste, sag ich mal, Sprites über den Bildschirm zu bewegen. Und als Goodie haben wir gezeigt, wie man auf diesem System auch dieses Softwarepaket Mathematica nachinstalliert. Mathematica ist so ein mächtiges Tool, was es schon seit 20 Jahren gibt, was von Wolfram Research hergestellt wird. Und damit kann man so Funktionen lösen. Das benutzt man in der Wirtschaft, bei den Physikern, Ingenieuren und so weiter. Und das gibt es kostenlos für den Raspberry.
Vielleicht nochmal ganz von Anfang. Also ich weiß nicht, ob alle Zuschauer diesen Raspberry kennen, was das genau ist. Du hast sogar was mitgebracht, auch zum Zeigen, wie so ein Ding normalerweise aussieht.
Genau.
Kannst du kurz erklären, was so ein Raspberry eigentlich ausmacht, was das genau ist?
Also so ein Raspberry Pi ist im Grunde genommen fast ein vollständiger Desktop-PC. Er ist nur eben sehr klein, nicht ganz so leistungsfähig, klar.
Auf den Desktop muss man den nicht stellen, ne?
Den muss man nicht auf den Desktop stellen, den kann man auch mobil irgendwo betreiben. Er hat nur wenig Stromaufnahme. Man kann sich jetzt überlegen, ob man den eben als Linux-System benutzt und sich damit auf dem, also am PC oder ihn als PC benutzt, um im Internet zu surfen, Textverarbeitung zu machen. Oder ob man ihn zum Beispiel als NAS benutzt, im Netzwerk zu Hause oder als Router.
Kannst du nochmal zeigen vielleicht?
Ich kann ihn auch mal zeigen.
Also
genau hier.
Ja.
Also man hat hier dann, was ihn auch besonders ausmacht, man hat hier, man sieht diese obere Anschlussleiste, da kann man eben auch diverse Dinge anschließen, zum Beispiel Transistoren, Relais, Schalter, diverse andere Sachen und kann dann eben über diesen PC zum Beispiel eine Heimautomatisierung umsetzen und das macht eben diesen kleinen Raspberry Pi so interessant, dass man damit relativ kostengünstig basteln kann. Er ist eben durch seine Größe auch mobil. Es gibt zum Beispiel Anwendungen, wo Leute den in einen Wetterballon reingesetzt haben mit einer Pi-Kamera und haben den dann eben auf 10.000, 20.000 Kilometer Höhe oder 20 Kilometer Höhe hochgeschickt, um da Daten zu sammeln. Und einen normalen Desktop-PC, sag ich mal, in einen Wetterballon reinzuhängen, ist ein bisschen kompliziert. Das ist eben einer der Vorteile dieses Pis.
Also ein winziger Computer, der aber, wenn man will, eigentlich alle Anschlüsse hat, die auch ein normaler Computer hat, den man so in einem PC kennt.
Genau, er hat
so
einen USB-Anschluss, er hat einen Ethernet-Anschluss, man kann eine Tastatur anschließen, man kann einen HDMI-Monitor anschließen. Er hat im Unterschied zum normalen Desktop-PC, wird er nicht über eine Festplatte gestartet, sondern einfach so eine SD-Karte.
Also der hat halt keinen eigenen Speicher intern.
Genau, er hat keinen eigenen Speicher. Der Vorteil ist aber auch eben, man kann nicht viel kaputt machen. Also gerade wenn man jetzt mit Linux rumspielt, man muss nur die SD-Karte neu beschreiben, während zu Hause die Leute ja oft Angst haben, oh Linux, dann brauche ich einen Dual-Boot-Manager und irgendwas geht dann immer in die Hose. Also hier, das ist sozusagen Linux ohne Reue, ohne dass irgendwas kaputt geht.
Zack, ziehst du es wieder raus, ist alles
genau.
wieder in Ordnung.
Rausziehen, okay. Neu beschreiben mit dem, was man aus dem Netz bekommt,
ja.
Und alles ist wieder heile.
Und für deinen Artikel hast du den jetzt aber gar nicht gebraucht, obwohl es ja damit zu tun hatte.
Genau, den habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe quasi die Software, die hier auf dieser SD-Karte vorhanden ist, die habe ich jetzt genommen und habe sie quasi in einen Emulator gepackt. Mhm. QEMU ist der Emulator, der einzige, der auch ARM-Prozessoren emulieren kann, weil im Unterschied zum PC ist das eben kein Intel-Prozessor, sondern eben ein ARM-Prozessor und dieser QEMU...
ARM-Prozessoren, wie sie auch in Smartphones, Tablets
drin sind. Genau, genau. Und der kann das emulieren. Also QEMU ist auch dieser Android-Emulator, der eben in der Entwicklungsumgebung da benutzt wird. Und das funktioniert dann relativ gut. Und dann kann man eben, ohne dass man jetzt erstmal Geld ausgibt, mit diesem Emulator von der DVD gucken, komme ich damit klar mit dieser Umgebung? Liegt mir das mit Linux? Liegt mir das mit dem Programmieren und so weiter? Und wenn man dann sagt, okay, das liegt mir und ich habe vielleicht schon ein paar Sachen gemacht mit diesem Emulator-System, dann kann man das Image, was man dann bearbeitet hat, nehmen und kann das auf die SD-Karte wieder brennen und kann sich einen echten Raspberry kaufen und steckt das rein und es ist dann genauso, wie ich es im Emulator vorbereitet habe.
Und das läuft auf dem PC und wenn ich jetzt das Programm habe, was gibt es denn dann noch für einen Grund, diesen Raspberry dann selber zu kaufen?
Naja, der Vorteil ist natürlich, den Emulator kann ich jetzt nicht zum Beispiel an den genannten Wetterballon ranhängen. Es ist doch ein kleines bisschen performanter mit einem echten Raspberry Pi. Und was ich natürlich nicht habe im
Emulator... Weil diese Prozessoren nicht emuliert werden müssen. Also
dort, die werden schon emuliert, aber das ist im Moment noch ein bisschen frickelig. QEMU ist so ein Open-Source-Emulator und der ist jetzt nicht so gut wie zum Beispiel VMware oder VirtualBox. Deshalb... Es ruckelt manchmal noch ein bisschen und ist nicht ganz so schnell, wie man sich das wünscht.
Okay. Auf was für einem Rechner hast du das ausprobiert, dass man sich so...
Das war ein Quad-Core, irgendwie 6600, jetzt auch nicht mehr der schnellste, aber es wurde nicht wirklich schneller als auf einem normalen Raspberry. Also wer jetzt sagt, er möchte schnell hier entwickeln und das darüber packen, das funktioniert nicht. Das ist wirklich nur eben aus Kostengründen, sagen, erstmal ausprobieren.
Also eigentlich ist es was für Leute, die zwar schon immer an dem Gerät interessiert waren, wo man sich vorstellen könnte, was man damit machen kann. Du hast ja ein paar Beispiele genannt, die alle ganz spannend sind. Und aber noch nicht, wie viel kostet so ein Raspberry Pi?
Der kostet so rund um 40 Euro.
Okay, und das Geld noch nicht investieren möchte, sondern das erstmal auf dem PC dann ausprobiert.
Ja.
Und also was habt ihr da zum Beispiel für Projekte mit dem Raspberry Pi schon gemacht? Ihr habt ja auch schon viel ausprobiert, ne?
Genau, wir haben also die als Überwachungskamera benutzt, zum Beispiel im Nistkasten eben mobil mit so einer USB-Bank. Wenn zum Beispiel ein Vogel jetzt dann reinfliegt und die Pi-Kamera überwacht das, dann macht die Fotos und streamt das per WLAN wohin. Mhm. Wir haben auch zum Beispiel fürs Wohnzimmer so eine kleine Spracheingabe über Google Speech realisiert, dass man eben bestimmte Sachen starten kann. Dann hängt ein Mikrofon dran und diese Spracheingabe von Google ist ja sehr leistungsfähig. Dann kann das immer mitlaufen, ohne groß viel Strom zu verbrauchen. Man kann sagen, Licht aus, Licht an, Fernseher an und so weiter. Und das haben wir damit gemacht. Man kann das auch prima für Robotersteuerung benutzen. Dafür sind dann eben diese I/O-Ports, wo ich was anschließen kann. Also man kann sehr, sehr schöne Sachen machen. Und ja, das Probieren ist eben auch deshalb wichtig, weil wir haben ja traditionell sehr viele Windows-Leser oder Windows-Anwender bei uns. Und die sollten einfach erstmal testen, komme ich mit so einem Linux-System klar. Und wenn nicht, sagen sie, okay, dann habe ich jetzt nichts ausgegeben, hat mich nichts gekostet, außer eben den Speicherplatz auf der Festplatte mal kurz einzurichten. Und wenn doch, dann sollen sie sich das Ding kaufen.
Also im Prinzip wie eine Testversion von der Hardware.
Genau, im Grunde ist es das, ja.
Ah ja, ja, spannend. Habt ihr einen Raspberry? Habt ihr mal was damit gemacht? Weil du bist ja auch so ein Linux-Freak.
Ja, ich habe zwei. Einen benutze ich im Moment. Es ist ganz lustig, ich mache einen Podcast. Ich habe den angeschlossen.
Einen anderen Podcast?
Ja, ich mache einen anderen Podcast, genau. Und da benutze ich den als Soundboard. Also ich habe den einfach angeschlossen mit, der hat ja auch eine Audiobuchse, das habe ich verkabelt und wie so ein richtiger Linux-User so mit SSH einloggen und dann das Soundboard abfeuern. Also irgendwann will ich natürlich irgendwie, da gibt es so Monitor, so Touchscreens für, dass ich das da drauf baue, dass ich dann mit Touch machen kann.
Okay, also baust du dann so eine Art Tablet zusammen?
Quasi, ja. Nur halt viel billiger.
Ja, cool. Hast du einen?
Ich habe zwei.
Auch zwei?
Aber, also die sind hauptsächlich bei mir als Server.
Ja.
Auf dem einen läuft ein Java-Server zum Beispiel und auf dem anderen XBMC hinter meinem Flachbildfernseher.
Diese Multimedia-Zentrale,
genau.
Okay.
Ansonsten, ja, ich habe noch so eine Erweiterungsplatine hier, dieses LCD.
Mhm. Von Watterott, das Ding,
genau, mit dem Touch. Das, ja, ja, das muss ich aber noch zusammenlöten, genau. Da bin ich noch nicht zugekommen.
Also es gibt auch noch einen Haufen Zubehör dazu. Ja.
Da gibt es ganz viele, mal, das ist eben standardisiert hier und dann kann man diese Boards raufstecken und dann kann man da eben Leistungsmotoren anschließen oder ein Touch-Display, dass man das machen kann. Also alles, was man eigentlich so ein bisschen mit Elektronik so umsetzen kann, dafür ist das prima geeignet, weil ich sonst am PC müsste ich dann wieder eine Schnittstelle kaufen oder über einen USB-Port irgendwas machen. Und das ist hier einfacher.
Weißt du, ob der in Deutschland in Schulen eingesetzt wird? Der wurde ja in England eigentlich für Schulen entwickelt.
Also er wird vereinzelt in Schulen eingesetzt, aber so diese große Resonanz in Schulen ist eigentlich nur derzeit in UK. Da gibt es eben, da ist die Foundation einfach viel stärker dahinterher. Die hat auch eine große Zahl von den Pies dann gespendet und dann auch irgendwie so Systeme, wo gleich noch eine Tastatur mit dran ist und da sind die ein bisschen weiter. Bei uns wird das, glaube ich, nicht aktiv gefördert in Deutschland.
Ja, das muss dann auch irgendwie im Stundenplan drin sein. Sonst.
Genau, das Programmieren, das ist ja auch die ursprüngliche Intention eben von der Raspberry Pi Foundation, dass sie gesagt hat, das soll ein Lerncomputer sein für Kinder explizit, die damit eben auch experimentieren können. Und deshalb ist dieses Linux-Image auch gleich mit diesen ganzen Lernprogrammen vorausgestattet, also dieses Python, Scratch eben für Kinder und so weiter.
Das ist da alles schon mit drin.
Das ist da alles mit drin, sodass man eben auch bei dem Image hier in dem Emulator nichts mehr nachinstallieren muss.
Das heißt, genau, also du installierst es auf deinem Rechner und kannst sofort loslegen.
Kannst loslegen und alles machen, was man mit dem Normalen eben auch machen könnte. Und es geht alles.
Okay. Ja, spannend. Also schöner Einstieg auf jeden Fall.
Genau.
Ja, Reiko, du hattest, das war auch ein Thema mit kleinen Geräten, aber es ging in eine andere Richtung. Du hast Mobilgeräte administriert.
Ja, wir hatten uns so überlegt, dass es ja immer mehr von diesen tragbaren Geräten, wo da das noch das Größte ist, so in Haushalten gibt und man durchaus mal einen Überblick über diese Geräte haben will. Mhm. Und zwar aus der Ferne, was weiß ich, die Kinder haben Smartphones und man möchte wissen, was die denn da so treiben, also Software installieren zum Beispiel, oder man möchte sie leicht wiederfinden oder man möchte bei einem Verlust das Gerät aus der Ferne löschen. Man möchte zum Beispiel der Großmutter bestimmte Sachen voreinrichten, E-Mail-Konten, WLAN-Zugänge und solche Sachen. Und dafür haben wir nach Software gesucht, die sowas kann, und zwar eben genau in einem Familienkontext, möglichst nicht zu teuer oder kostenlos.
Also es geht jetzt nicht darum, dass ein Systemadministrator irgendwie in einer großen Firma die Geräte der Mitarbeiter betreut, sondern eher, dass man das privat zu Hause bei der Oma oder bei den Kindern.
Man kommt leider nicht ganz an diesen Lösungen vorbei, weil es zwar unglaublich, also für Android gibt es unglaublich viele Tools und Dienste und die alles Mögliche können, von Gerät klingeln lassen bis löschen oder Texte vorlesen oder Pop-ups mit Nachrichten anzeigen oder Kamera fernauslösen. Aber viele von denen sind eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich habe eine Web-Oberfläche und kann halt gucken, da ist die Software installiert. Oder vielleicht wäre es ganz gut, wenn er nicht WhatsApp benutzt, sondern Streamer. Ich installiere das mal eben.
Klingt noch ein bisschen Bevormundung.
Ja, es ist immer ein bisschen Bevormundung. Ja. Das heißt ja, also die kommerziellen Varianten heißen in der Regel Mobile Device Management. Und das hat natürlich was Bevormundendes. Also es hängt dann, wie sich das real abspielt, hängt davon ab, was diese Plattformen können. Also zum Beispiel ist es zwar möglich, da Software draufzuschieben, aber trotzdem muss der Benutzer von Tablet immer noch sagen, ja, ich mache das.
Okay, also man braucht eine Bestätigung noch des Users quasi. Ja,
also wir haben uns unterschiedlichste Sachen angeguckt. Ich habe mir einen Teil von Android angeguckt. Ein Kollege hat sich einen TeamViewer angeguckt. Das ist eine neue TeamViewer-Version für Android, wo man tatsächlich auch fernsteuern kann. Also man kann dann wirklich, wie man das von PCs kennt, mit der Maus die Oberfläche steuern. Okay. Also das konnte man bislang noch nicht.
Vielleicht kurz zum TeamViewer. Ne? Das ist ja normalerweise eine Software, wo man komplett den PC oder jetzt, glaube ich, auch Mobilgeräte mittlerweile fernsteuern kann. Ne?
Jetzt Mobilgeräte.
Okay, das ist neu. Gibt es als App auch für Mobilgeräte wiederum?
Genau. Entwickelt worden halt, um PCs, Desktop, grafische Oberflächen fernzusteuern. TeamViewer kann das ziemlich cross-Plattform. Es gibt TeamViewer für Linux, für macOS und für Windows. Und damit kann man dann gegenseitig also die Oberflächen steuern, teilweise noch andere Funktionen. Und mit der App für Android kann man jetzt die Oberfläche steuern, plus halt so Sachen machen wie Apps installieren und solche Geschichten. Das
okay.
ist das Ausgereifteste, was so ungefähr in die Richtung geht, was man haben will. Dann gibt es diese großen Mobile-Device-Management-Systeme. Intunes kennt man vielleicht, damit kann man Windows-Geräte fernsteuern. Was gibt es noch?
Also eignen sich die Lösungen jetzt auch wirklich für Familien, wo man irgendwie Kinder hat, die ihr erstes Mobilgerät bekommen irgendwie und wo man bestimmte Webseiten sperren möchte, ja. wo man möchte, dass die beispielsweise keine Apps kaufen oder auch Buzzwords zum Beispiel vielleicht gefiltert werden aus der URL oder so?
Nicht ganz. Also man, okay. kann ein paar Gerätefunktionen damit steuern. Mhm. Es gibt noch zusätzliche Tools, die man dann, was weiß ich, installieren kann. Zum Beispiel könnte man dann den Play Store mit einer Zugangskennung schützen, die man eingeben muss. Es gibt Launcher, die dann speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Also die könnte man in so ein System mit hineinziehen, wo man dann zum Beispiel sagen kann, okay, der darf nicht im Internet surfen. Oder ich glaube, das war so ein Add-in für diesen Launcher, wo man dann so einen Browser hat, der nur bestimmte Seiten erlaubt.
Okay.
Also man kombiniert unter Android, muss man sowas kombinieren. Man hat keine Gesamtlösung, sondern eher so eine Kombination.
Und das funktioniert denn so sicher wie mit den anderen Lösungen, mit den Kinderschutzlösungen?
Das ist das Problem, ja.
Also, für mich nicht, genau.
Es funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher, ob man es nicht austricksen könnte.
Die Tricks kursieren ja dann sehr schnell auf den Schulhöfen immer gleich, ne, wie man das...
Ja. Okay, ihr habt ja... Du hast Kinder, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Du aber auch?
Ich auch.
Meine läuft noch nicht.
Habt ihr sowas eingesetzt bislang?
Nee. Also der sag ich mal, Bedarf ist da noch nicht, der surft noch nicht, der weiß noch nicht, wie surfen geht, der guckt nur YouTube, wobei das da manchmal auch schon kritisch wird,
wenn
er Lego irgendwie schon eingibt. Aber ich weiß noch aus meiner Historie bei Heise Security, dass wir haben uns ja manchmal diese Lösung angeguckt und da gibt es ja natürlich oft dann schon Seiten, die extra so als Proxys arbeiten, um doch wieder an Inhalte zu kommen. Und das
also die Seiten selber tricksen dann wiederum die Kindersicherung quasi aus?
Na, die Kinder kennen die Seiten dann. Das ist so, dass noch, wenn ich zum Beispiel URL-Filterung mache, dann gebe ich da irgendwelche Wörter ein und so weiter und dann werden die zwar blockiert, aber es gibt im Internet ja Proxys, wo ich dann irgendwie quasi die Seite als Relais oder als Station benutze, um andere Seiten zu erreichen. Okay. Und das kann man natürlich nicht.
Aber das war eigentlich auch nicht so unser...
War nicht das Ziel, klar.
War nicht das Ziel. Es ging mehr darum zu sagen, wir haben jemanden, der sich auskennt und der ein bisschen die Geräte im Auge behalten will und vielleicht mal der Mutter, der Oma oder den Kindern unter die Arme greifen, wenn irgendwas ist.
Also es geht eher bei euch darum, den Nutzer zu helfen und dem genau zuzuspielen, irgendwelche Apps oder halt einzurichten und oder wenn es mal ein Problem gibt, halt aus der Ferne gleich helfen zu können.
Genau.
Ah,
Sachen.
Braucht man für die Lösung einen Server?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind so wie Googles Android Device Manager mit wenigen Funktionen zwar, einfach ein Dienst.
Der läuft im Browser, ne?
Der läuft im Browser, bei dem Anbieter irgendwo im Internet. Den einzigen kostenlosen Mobile Device Manager, den ich kenne, 3CX, das ist auch ein Dienst. Da kann man 5 Geräte mit verwalten, das wäre eine ganz gute Geschichte. Bei TeamViewer ist es so eine Kombination. TeamViewer hat Server, die Verbindung vermitteln zwischen den Geräten. Dann gibt es für Apple, kann man entweder den macOS-Server selber betreiben oder so eine App installieren, die das dann allerdings, glaube ich, nur über USB macht. Und für Windows gibt es eigentlich nur Dienste, Intunes und richtig große Mobile-Device-Management-Geräte. Lösungen, die viel, viel Geld im Monat und pro Gerät kosten, also die eigentlich nichts sind für kleine Unternehmen oder auch nur Familien.
Gibt es dann auch in den Apps nochmal Sicherungen, dass jeder Zugriff von außen nochmal abgefragt wird? Also, oder ist das einmal, dass man einmal Ja gesagt hat und dann hat derjenige den Zugriff komplett auf das Mobilgerät?
Das läuft häufig, die installieren sich häufig zum Beispiel unter Android als Gerätemanager. Und danach läuft es dann zum Beispiel über den Google-Account. Also so eine Lösung, die die Möglichkeiten von Android Device Manager von Google erweitert. Android Lost zum Beispiel funktioniert genauso. Man installiert die App, gibt ihr so ein paar Rechte. Sie ist dann Gerätemanager auf dem Gerät, hat also sehr viele Rechte, sehr viel Zugriff. Und dann geht man auf diese Webseite, meldet sich mit dem Google-Account an und kann dann Dinge tun. Zum Beispiel das Gerät sprechen lassen.
Ja, aber man bekommt es schon als, also Woran ich denke, ist, dass es halt natürlich auch dafür geeignet wäre, Geräte zu überwachen, von denen der Nutzer das nicht weiß. Ne?
Genau das geht damit. Ja. Also das würde mit diesem Android-Lock okay. geht es, weil man kann ja zum Beispiel die Kamera fern auslösen und sich die Fotos angucken.
Oha.
Und man könnte eine Stunde lang auch Audio mitschneiden. Also das ist immer so eine Zwischending zwischen Überwachung und Betreuung, sag ich mal. Also das ist wie im echten Leben. Jeder, der sowas mal gemacht hat, ist genau, steht da in einem Zwiespalt.
Wobei man dann auch dazu sagen muss, dass das dann auch juristische Konsequenzen hätte, normalerweise, glaube ich, wenn der Nutzer das nicht wüsste, ne?
Ja, klar.
Dann ist es natürlich.
Nee, das ist vollkommen klar. Ja. Aber also diese Programme haben beide Fähigkeiten. Also sie können helfen und sie können aber auch Schaden anrichten.
Okay. Ja. Wie so oft mit der Technik.
Mich würde noch ganz gut interessieren, wie bandbreitenintensiv sind die denn, die ganzen Dinger? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mutter, die hat gar kein WLAN zu Hause, der würde ich jetzt irgendwie 1 Gigabyte Flatrate besorgen, reicht das dann aus pro Monat? Oder wenn die dann jeden zweiten Tag anruft und sagt, mach mir mal was, dann habe ich schon nach 2 Tagen Limit erreicht.
Also beim TeamViewer braucht man, weil man halt den Bildschirm überträgt, schon ordentlich Bandbreite. Mhm. Also UMTS sollte es mindestens sein. Mhm.
Also wie viel wird darüber geschoben, so wenn ich mal eine Minute irgendwie auf den fremden Bildschirm
gucke? Haben wir, ich glaube, gemessen haben wir es nicht. Also der Kollege, der es gemacht hat, hat zumindest gesagt, man braucht eine ordentliche Mobilfunkverbindung oder WLAN-Internetverbindung. Man sollte es nicht mit Edge oder GPRS probieren, weil damit braucht man schon Geduld dafür. Ja. Bei den anderen, diesen Mobile Device Management Lösungen sind ja so, das sind so Event-Geschichten. Die schicken den Befehl hin, installiere was oder schalte das WLAN an oder aus. Mhm. Das ist sehr schmalbandig, also da braucht man kaum Geschichten. Mhm. Es gibt so ein paar Programme, die, wo man dann so ein Android-Telefon auch über Java-Server steuern, über Java-Befehle steuern kann. Da kann es ein bisschen intensiver sein, weil dann das Gerät ständig im Internet hängt und niemals die Verbindung kappt, dann kann da schon ein bisschen Traffic verursacht werden. Habe ich im Test so gemerkt. Ja. Und dann geht es halt auch ein bisschen auf dem Akku.
Mhm. Okay. Ja. Na gut, na, ein paar Jahren ist es dann vielleicht für euch auch aktuell, wenn die Kinder dann größer sind. Hier
kommt kein Internet ins Haus.
Ja, aber schon. Ist es ein Thema bei euch jetzt schon?
Na, wie gesagt, mit YouTube und dem iPad macht er gerne, aber ansonsten interessiert ihn Internet nicht. Er guckt sich dann immer die Lego-Filme an und auch teilweise die Lösung von den PS3-Spielen, die wir dann zusammen zocken. Aber so ansonsten, das kommt, glaube ich, jetzt erste Klasse jetzt. Das wird vielleicht in der zweiten irgendwann interessant.
Also es ist, glaube ich, so. Also mein Sohn ist 5 und das ist halt, ja, Filme gucken,
aber
vielleicht
dann
ein paar Spielchen.
Muss ich auch sagen, dann würde ich Ihnen das auch nicht installieren, weil, also ich habe dann eher den Grundsatz, also zum Managen schon für Remote, der jetzt ein Problem hat, weil er technisch keine Ahnung hat. Wenn mein Sohn das machen will, muss er es rausfinden, wie es geht. So mussten wir auch als Kinder. Und das andere mit dem Sperren, das hilft nichts. Da muss man ohnehin mit den Kindern drüber reden. Wenn du über so eine Seite stolperst, mach sie zu oder lass dich auch nicht im Internet anlabern. Da setze ich eher auf Aufklärung als auf Restriktionen.
Meistens haben die Kinder auch schon mehr Ahnung als man selber.
Dann. Genau.
Also es ist eher für Nutzer dann gedacht, die man mal helfen muss, den man unter den Arm greifen muss.
Genau.
Genau. Ja, spannend, ja. Du hast nicht ganz so ein positives Thema mitgebracht, ne? Ja, wie immer. Du kommst immer mit den bösen Themen hier an.
Das ist meine Aufgabe.
Ja, was ist passiert?
Also die Entwickler von Replicant, das ist eine komplette freie Open Source Version von Android, von der FSF. Die haben entdeckt in einigen älteren Samsung-Handys. Also vielleicht fange ich nochmal an. Also man muss bei Android muss man sehen, dass da gibt es das Betriebssystem, den Kernel. Das läuft alles auf einem Prozessor und dann. Also
vielleicht vorneweg, es geht um Samsung Smartphones
genau.
mit Android.
Die haben eine Backdoor, also haben die Replicant-Entwickler gesagt. So.
Okay.
Und die ist im Baseband. Das Baseband ist der Teil, das hat meistens einen eigenen, oder hat eigentlich immer einen eigenen Prozessor, glaube ich. Mhm. Das ist unabhängig von Android, das betreut das Radio, also die Funk.
Also man kann sich das Geräte. wie zwei Systeme, zwei Prozessoren nebeneinander vorstellen in so einem Smartphone. Genau. Ne?
Und das macht halt alles, was mit Funk ist. Also mit dem mit dem Datenfunk, mit Telefonie.
Also man hat einerseits dieses Hauptsystem, wo dieses Android drauf läuft, etc. Und dann wie ein Funkmodul noch.
Was mehr so eine Blackbox ist. Also das ist auch nie Open Source, weil die FCC, also die Funkregulationsbehörde in den USA, da ganz bestimmte Bedingungen hat. Also die haben Angst, wenn der Code offengelegt wird, dann könnten da irgendwelche Leute an dem Ding rumhacken und auf irgendwelchen Frequenzen senden. die sie nicht wollen. Deswegen wird das eigentlich nie offengelegt. So.
Also es geht schon ziemlich tief dort, was man
es ist, machen könnte. Also da kannst du wirklich dann auf Frequenzen senden, was wir nicht wollen, also wo es dann irgendwelche anderen Geräte stört und so. Und die Replicant-Entwickler haben jetzt sich das mal angeguckt, also machen die sowieso, weil die versuchen eigentlich, wollen die das Open Source machen, aber es geht nicht wirklich von der FCC, deswegen.
Jetzt mal, wer ist denn Replicant? Das habe ich jetzt noch nicht.
Replicant ist ein Projekt von der FSF, die Free Software Foundation.
Ah, okay, stimmt, das hat
um es, ein Android OS zu machen, was komplett freie Software ist.
Okay.
Weil viel an Android ist ja halt proprietär, also die Grafiktreiber und so, und die versuchen halt 100% freie Software zu machen. Und deswegen machen die halt sehr viel in den Eingeweiden von Android und haben da auch mit dem Baseband rumgespielt und haben dann gesehen, diese Baseband-Firmware, die kann auf das Dateisystem von Android zugreifen. Sie kann dem Kernel sagen, gib mir mal Dateien aus dem Dateisystem. Wo man, wenn man das jetzt so hört, denkt man erstmal, das sollte eigentlich nicht so sein. Da haben die dann gesagt, das sieht aus wie eine Backdoor, da könnte dann irgendwie Samsung oder der Netzbetreiber einfach mit dem mit diesem Baseband reden und irgendwelche Dateien abziehen. Aber wenn man sich das genauso anguckt, scheint das wohl eher eine schlecht implementierte, legitime Funktion zu sein. Also es gab da Vermutungen, bei Ars Technica gab es da einen Artikel zu, die haben Sicherheitsexperten befragt, der hat gesagt, das ist wahrscheinlich eine Log-Funktion. Also die wollen irgendwas, die wollen loggen, was das Baseband macht und da das kein eigenes Dateisystem hat, schreibt das dann einfach, sagt es dem Kernel, schreib hier das Log auf die SD-Karte und so. Was da auch darauf hindeutet, ist, dass dieser Zugriff nur mit einem ganz bestimmten Nutzer gestattet ist, dass dieser Radio-Nutzer, der also auch wirklich dafür da ist. Also man kann nicht einfach...
Der hat dann bestimmte Rechte.
Genau, und der kann nicht einfach deine, also als Benutzer von dem Handy, der kann nicht einfach deine Daten auslesen. Theoretisch kann man das machen, also es gibt da Möglichkeiten, die Rechte zu erhöhen und sich dann als der Nutzer oder sogar als Root Zugriff zu verschaffen. Aber das sieht halt nicht, also es könnte natürlich eine Backdoor sein, das wäre durchaus möglich, aber es scheint plausibler zu sein, dass da einfach jemand
wie was schlecht oder eine Konfiguration hat. Ich meine, wäre naheliegend, dass die versuchen nach und wie später Konfigurationsdaten dann an den Baseband-Chip zur Verfügung zu stellen und der dann lesend darauf zugreift und sagt, ah, guck mal.
Zum Beispiel.
Also im Prinzip wurde erstmal vermutet, dass es eine Backdoor, ein Zugriff ist, genau, um auf das komplette System zuzugreifen. Und nun stellt sich aber heraus, dass es wahrscheinlich nur um kleine Teile geht, um Updates einzuspielen.
Ja. Okay. Also Updates einspielen wahrscheinlich nicht, eher so Konfigurationen. Also, das würde man halt mit dem Android-Kernel machen beim Boot in der Regel. Also es scheint, also man sagt ja so bei Sicherheit, also man geht erstmal nicht davon aus, dass jetzt hier Samsung irgendwie da eine Backdoor einbauen will, zumal die das auch anders könnten. Also die Firmware kommt ja von denen. Die nehmen ja Android die Quellen und passen die dann an. Das sieht man ja auch, wenn man ein Android-Handy von Samsung in der Hand hat. Da ist ja ist eigene UI drauf und eigene Apps. Also die hätten schon Möglichkeiten, da eine Hintertür einzubauen auf andere Wege.
Und es ist jetzt ein spezifisches Problem von Samsung-Geräten. Oder Problem ist es ja noch nicht, sondern es ist eine spezielle Funktion von Samsung-Geräten.
Genau. Und zwar nur bei älteren Samsung-Geräten, aus der 3G-Ära, also
Galaxy S2,
in der Richtung. Das Nexus S hat es wohl auch.
Was? Verdammt.
Das heißt, glaube ich, 3 Jahre schon fast
alt. Genau, das ist nicht halt an dem Baseband. Ja. Die neueren Basebands scheinen das nicht zu haben, aber dass das jetzt bei Samsung entdeckt wurde, heißt nicht, dass andere Hersteller das auch machen. Es ist jetzt noch ein bisschen früh. Ich denke mal, da werden sich jetzt Leute die Sachen angucken. Man muss bei den Replicant-Leuten sehen, die machen echt gute Arbeit, aber die sind halt grundsätzlich einfach dagegen eingestellt, dass diese Baseband-Firmware proprietär ist.
Aber kann das da, ich habe nur gehört, dass da in dem Wiki von Replicant das schon länger steht.
Ja.
Also das ist jetzt erst hochgekocht, ne?
Genau, das hat irgendwer, die haben einen Blogpost geschrieben. Also das waren schon die Replicant-Leute, die haben das auf dem Blog geschrieben, aber das wurde schon länger beobachtet.
Okay, also
Ist das jetzt ein Problem, was ich irgendwie auf meinem Samsung-Gerät lösen kann? Kann ich das irgendwie schließen oder kann ich da ein neues, also zum Beispiel, wenn ich einen Custom-ROM raufspiele, einfach eine andere Android-Version, kann ich das damit ausmerzen?
Das müsste schon, also als Nutzer kannst du es nicht so einfach machen. Also das ist ein Patch in dem Kernel von Android. Also da müsste also die
Cyanogen ganz, ganz tief im System
im Prinzip. Genau, sehr tief drin, die könnten das machen, aber dann müssten sie explizit das ändern und da ein Patch für machen. Ich denke mal, das wird es geben. Aber ich, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das Problem so groß ist. Okay.
Also ihr wisst jetzt auch nicht, ob jetzt beispielsweise, also CyanogenGen jetzt beispielsweise als Beispiel für eine Custom-ROM, ob die das geändert haben?
Ja, Baseband, das ist ja nur Android. Das Baseband hat, soweit ich mich an meinem alten G1 war, so, da habe ich einmal das Baseband getauscht und gezittert, hat einen eigenen Bereich, glaube ich, im Flash. Und ist ein eigenes Image.
Ist das aber dann eigentlich auch eine Firmware von Samsung oder von dem Hersteller des Basebands? Weil Samsung ist ja kein Hersteller der Baseband-Chips.
Genau, das Baseband kommt wahrscheinlich von jemand anderem. Aber was du machen kannst, ist, die haben den Android-Kernel gepatcht. Mhm. Weil das Baseband stellt eine Anfrage an den Kernel und sagt, gib mir mal eine Datei. Und das könntest du natürlich rauspatchen.
Ja, aber weil es ja auch ging, Samsung hat da eine Backdoor eingebaut. Vielleicht ist das ja ohnehin eine Funktion, irgendwie, die eben der Hersteller der Firmware fürs Baseband gemacht hat.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Also Samsung, also eigentlich alle Hersteller kaufen diese Baseband-Firmware und den Chip ein. Also es kann auch sehr gut sein, dass, also gerade bei Samsung kann ich mir das vorstellen, da wissen wir ja, dass die viele...
Weil diese Firmware für die Basebands, die ist ja sowieso schon seit Jahren im Gerät. Ich weiß, dass es auf irgendeiner DEFCON, was war die letzte, 13, auf der DEFCON 9 gab es auch schon mal so Gerüchte, dass es jetzt erste Hacks für die Baseband-Chips gibt. Und dann kannst du da, weil die eben auch nicht Open Source sind, kannst du sie eigentlich auch sehr schwer hacken. Und das heißt, du kannst dann quasi schon noch unter der UDP und TCP und sonst wie WLAN-Schicht hackst du dich in diesen Baseband-Controller rein und kannst eben deinen iOS, damals war es, glaube ich, iOS kann das manipulieren, aber das hat sich irgendwie, glaube ich, nie bestätigt, aber es ist auch nicht aus der Welt verschwunden. Also da kann man gerade in diesem Baseband, da passiert noch sehr viel und ich glaube, der Harald Welte ist ja auch einer vom Osmocom-Projekt hier, die eben auch versuchen, GSM so Open-Source-Lösungen zu entwickeln. Der hat sich auch mal so ein paar Geräte gekauft, die eigentlich zum Testen sind und hat eben in diesem Baseband darum manipuliert und es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, unbedingt, dass die Leute auf Frequenzen senden könnten, unter was zu stören, sondern auch, wenn sie könnten quasi komplette Basisstationen, Mobilfunkstationen abschießen damit. Die sind nämlich alle irgendwie 20, 30 Jahre alt und Welte hatte es dann wohl mal geschafft, irgendwie im Labor so eine Station abzuschießen mit einem manipulierten GSM-Handy. Und das heißt, man könnte ähnlich früher wie Wardriving nicht Access Points irgendwie einsammeln, sondern man fährt durch die Stadt und schießt alle Mobilfunkstationen ab, die noch so eine alte Hardware bzw. Firmware haben, mit einem manipulierten Handy. Und da die immer ein bisschen länger brauchen zum Hochfahren, wäre, glaube ich, dann eine Stadt relativ schnell lahmgelegt, weil da hängen ja auch andere Züge zum Beispiel, benutzen ja auch GSM zur Lokalisierung. Da wäre Kacke, Ätze, Dampf.
Aber könnten wir doch eigentlich die ganzen, die NSA hat doch angeblich da so Basisstationen in Berlin.
Ja, genau, ja.
Die könnten wir hacken dann, ja. Dass sie
auf die Hacks wir wollen natürlich nicht dazu aufrufen, irgendwelche, weil das ist alles sehr, sehr, sehr gefährlich.
Aber vielleicht ist das der Grund, warum die Bahn öfter mal zu spät kommt, warum
es nicht funktioniert. Das kann natürlich, man weiß es ja alles nicht, ne?
Vielleicht ist schon jemand mit so einem Handy unterwegs.
Das kann ich mir durchaus
vorstellen. Die haben auch, glaube ich, mal versucht bei Replicant, oder ich glaube auch Harald Welte war da auch beteiligt, so eine Open-Source-Firmware zu schreiben. Ja. Aber das Problem ist halt auch, die FCC ist da nicht sehr flexibel. Also die sind auf sehr viel Widerstand gestoßen. Also du kannst halt nicht einfach, du darfst halt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA darfst du nicht dein Android-Handy, wenn du eine Firmware hättest, eine eigene, dürftest du die da nicht raufflashen und das dann benutzen in der Öffentlichkeit.
Spaceband
kannst du. Genau, Spaceband. Also die Baseband-Firmware, du kannst nicht einfach an dem Baseband rumspielen. Das sehen die gar nicht gern.
Exploits sind ja auch verboten.
Ja, es gibt doch ein Projekt, glaube ich, so ein GSM-Projekt für Firmware. Für
OpenBTM oder?
BTM.
Ja.
Nein, das sind die Basisstationen.
Ne? Ja, das andere war irgendwas anders, Osmo.
Ja, genau. Auf jeden Fall auch, zumindest im GSM-Bereich, das ist ja, glaube ich, mittlerweile relativ gut reverse-engineert, gibt es schon offene Sachen. So.
Okay.
Aber natürlich nicht unbedingt auf aktueller Hardware oder so.
Also nee, das ist alles
ja, ein bisschen aktuell, ne?
Ja, ja. Naja, also ich meine, wir reden jetzt nicht über Smartphones, sondern ganz normale Mobiltelefone aus dem letzten Jahrzehnt oder so.
Ja. Also man kriegt auch Lizenzen für eigene Mobilfunkmasten sozusagen, Mobilfunkstationen, so temporär.
Kann temporär, man sich besorgen. Ja, so.
CCC macht das
Kongress, ja. Genau. Ja. Versuchslizenzen sind das, ja. Habe ich mir von Harald erklären
müssen. Wir müssen auch mal besorgen.
Das hätte ich gern, weil ich habe zu Hause echt schlechten Empfang. Vielleicht kann ich mir da so eine eigene O2-Zelle oder so aufsetzen.
Sprich doch mal mit deinem Vermieter, vielleicht stellt er euch so eine Zelle oben aufs Dach.
Das wäre cool.
Nee. Kriegt er sogar noch cooler.
Also in Mexiko geht es besser, da habe ich neulich mal was drüber geschrieben. Da macht so ein paar Dörfer in den Bergen Die machen zusammen mit so ein paar Leuten so ein Projekt, um überhaupt das Dorf überhaupt erstmal mit Mobilfunk zu erschließen. Mhm. Und die haben so eine Generalzuweisung, diese Native Americans da, weil sie so eine Selbstverwaltung haben und die dürfen halt Mobilfunk machen.
Die haben aber, wie war das, schwedische SIM-Karten oder so?
Ja.
das wäre doch fast für St. Pauli.
Top Secret, ne? Schwedische Buletten. Im Zug noch.
Haben die in St. Pauli nicht auch so eine Selbstverwaltung? Könnten die da nicht auch das weiß irgendwie nicht. Eigenes Funknetz?
Wir können ja hiermit anfangen, einfach in der CT-Redaktion. Machen wir unser eigenes Funknetz.
Ein guter Plan, sollten wir tun.
Also die Hardware mit Selbstverwaltung. USRP steht bei mir noch unten. Genau. Das können wir irgendwie bauen.
Ja. Ja, gut, dann das
machen wir.
Nächstes Mal, ja.
Das Projekt.
Oh, haben wir eine Woche jetzt. Ja, gut. Worüber wir diesmal gar nicht gesprochen haben, war die riesige Messe, nämlich die CeBIT.
Hoeneß.
Ja, Hoeneß auch nicht. Aber ja, vielleicht können wir mal drüber sprechen, wenn da irgendwie, wenn die Recherchen über ein Smartphone gingen oder so. Wobei, der hat das ja alles selber gemeldet. Vielleicht hat er das per Smartphone gemeldet, seine Selbstanzeige. Aber gut, warten wir erstmal noch ab, was da noch rüberkommt. Aber ja, die CeBIT haben wir auch nicht besprochen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir da eine eigene Show zu haben auf heise.de, nämlich die Heise Show. Die lief jetzt immer live von der CeBIT und die Videos kann man auch immer noch angucken auf unserer Webseite. Also wer die CeBIT nun vermisst hat bei uns, kann sich die Show angucken. Und wir werden uns das nächste Mal mit der nächsten CT, mit der 8, beschäftigen. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss, Nachbarn.
CT Uplink.